Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zu Beginn den Predigttext vorlesen. Er steht in Lukas Evangelium Kapitel 9, 28 bis 36. Lukas 9, 28 bis 36. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und es begab sich, etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist für uns gut sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkam. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Wir wollen nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort über deinen Sohn und wir bitten dich, Herr, dass du schenkst, dass wir dieses Wort recht verstehen. Amen. Lukas beginnt diesen Bericht, indem er ihn mit dem vorherigen Bericht verbindet. Das ist ganz interessant. Da steht Vers 28, und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden. Und da müssen wir natürlich sehen, gut, was waren das für Reden, worauf nimmt der Bezug? Vor 8 Tagen im Lukas-Evangelium hat Petrus bekannt, dass Jesus der Messias ist. Und ich hoffe, ihr erinnert euch auch daran, wir hatten diesen Predigttext, darauf hat Jesus ihnen dann geoffenbart, ja tatsächlich, ich bin der Messias, aber der Messias, der Menschensohn, muss leiden, muss sterben, er muss, wird getötet werden von den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Und danach noch, als ob das noch nicht reichte, hat er den Jüngern gleich noch gesagt, auch ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen. Ihr müsst euer eigenes Leben verleugnen, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Nun, wir hatten in dieser Predigt zu diesem Text gehört, was das wirklich bedeutet. Das bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen täglich, sich täglich bereiten zu sterben. Ja, wenn man das Kreuz auf sich nahm, dann bedeutete das, man ging dorthin, wo man selbst getötet wurde. Und das war natürlich ein ziemlicher Hammer für die Jünger. Und sie hatten jetzt eine ganze Woche lang Zeit, über diese Reden von Jesus nachzudenken. Und nun befinden wir uns kurz vor diesem Wendepunkt in Jesu Leben. Ja? Im Lukas-Evangelium wird das ganz deutlich gemacht, wo dann steht im Vers 51 im 9. Kapitel, Jesus wendete sein Angesicht in Jerusalem. Er ging dann tatsächlich nach Jerusalem, um dort zu leiden und getötet zu werden. Aber bevor Jesus und auch seine Jünger nach Jerusalem gehen, erfahren sie noch eine außergewöhnliche Zurüstung, eine Stärkung. Davon spricht unser heutiger Predigttext. Und es geht dann so los, dass Jesus wieder einmal auf einen Berg geht, um zu beten. Er sucht die Einsamkeit auf, um intensive Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater, zu haben. Und Lukas weist uns immer wieder in seinem Evangelium darauf hin. Ja, an manchen Stellen, wo die anderen Evangelisten erwähnen gar nicht, dass Jesus da auch gebetet hat. Lukas sagt dann jedes Mal, ja, Jesus hat da und dort gebetet oder davor lange gebetet, so auch hier. Ja, Jesus, der die Massen aufnahm, der sie lehrte, der sie heilte, der stets mit seinen Jüngern zusammen war, der brauchte immer wieder die Einsamkeit, die Ruhe, um zu beten. Das war eine Gewohnheit Jesus, das wird im Lukas-Evangelium richtig deutlich. Und besonders vor großen Entscheidungen und vor Ereignissen, wie zum Beispiel die Wahl der 12 Jünger, ja, wo er eine ganze Nacht lang im Gebet verharrte. Nun, das sollte uns allen, aber besonders den Leitern der Gemeinde, denen, die in der Gemeinde arbeiten, die Dienste mit Menschen tun, ja, die ständig mit Menschen zusammen sind, ein Vorbild sein. Es muss unsere Gewohnheit, unsere Sitte sein, in der Stille zu Gott zu kommen, in der Stille zu Gott zu reden, mit zu ihm zu beten. Warum? Ja, weil selbst Jesus, der Sohn Gottes, es immer wieder tat, es immer wieder nötig hatte. Und wir lesen dann hier, Jesus nahm erstens den engsten Jüngerkreis mit sich, also die drei engsten Jünger, den Führungskreis innerhalb der Apostel sozusagen. Dann ging er auf einen Berg, und diese Berge in der Gegend waren weit über 1000 Meter hoch, und er wollte drittens beten. Und das sind drei Dinge, die uns natürlich aufhorchen lassen, hier wird jetzt etwas geschehen. Und tatsächlich, während Jesus betet, während er mit seinem Vater spricht, verändert sich sein Aussehen und da steht, er wird verklärt. Dieses Wort verklärt, das steht im Griechischen Metamorphomo, kennen wir vielleicht von Metamorphose, das bedeutet umgestalten, verändern. Also mit dem Körper ist wirklich, da passiert wirklich, der fängt nicht nur mit Leuchten an, sondern der wird irgendwie umgestaltet. Lukas schreibt am Anfang erstmal nur, sein Aussehen wurde anders. Ja, sein Angesicht wurde anders, sein Gewand wurde weiß und glänzte. Nun, was passiert? Jesus wird hier in seiner göttlichen Herrlichkeit erkennbar. Jesu Leib wurde wörtlich verändert. Und Johannes und Petrus, wir haben das besonders hier im zweiten Petrusbrief gehört, die schreiben später davon, wie sie die Herrlichkeit Jesu gesehen haben. Und das ist mein erster Punkt heute, die Verklärung Jesu zeigt uns seine Herrlichkeit. Und das war etwas Außergewöhnliches, mindestens aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil Jesus als Mensch geboren worden ist. Und weil seine Jünger ihn auch nur so kannten, ja, sie kannten ihn rein äußerlich jedenfalls als einen Menschen. Und auch ein weiterer Grund, warum es so außergewöhnlich ist, und der ist vielleicht noch bedeutender, weil Gott seine Herrlichkeit über Jahrhunderte nicht mehr in dieser Art und Weise den Menschen gezeigt hatte. Die Menschen sehen hier die Herrlichkeit Gottes in Christus. Und diese Herrlichkeit hatte Gott den Menschen über Jahrhunderte nicht mehr in dieser Art und Weise geoffenbart. Nun, was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes umfasst alles, woraus Gottes Größe und Erhabenheit besteht. Wir könnten sagen, die Gesamtheit seiner wunderbaren Eigenschaften, seine Macht, seine Heiligkeit. Und diese Herrlichkeit Gottes, die ist so groß, so wunderbar, dass wir sie mit menschlichen Worten tatsächlich nicht beschreiben können. Gesundheit. Also wir haben im Alten Testament Berichte, wie zum Beispiel der Prophet Jesaja oder der Prophet Hesekiel Visionen haben von der Herrlichkeit Gottes. Und sie versuchen dann diese Herrlichkeit Gottes zu beschreiben und dann kommt dann immer wieder dieses Wörtchen wie. Und ich sah etwas wie, und das war dann wie, und das war anzusehen wie. Also es wird alles umschrieben, es wird deutlich, sie können es nicht wirklich benennen, aber es hat ungefähr so ausgesehen. Wer das mal nachlesen möchte, Jesaja Kapitel 6, Hesekiel Kapitel 1, da sind sehr gewaltige Beschreibungen von der Herrlichkeit Gottes. Und vor dieser Herrlichkeit, das wird dabei auch deutlich, können Menschen nicht bestehen aufgrund ihrer Sündigkeit. Aufgrund dessen, weil sie eben nicht diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit besitzen. Als Jesaja diese Vision von Gottes Herrlichkeit hatte, da sagte er, wehe mir, ich muss sterben, denn ich bin ein sündiger Mensch, ich habe sündige Lippen, ich komme von einem Volk, von einem sündigen Volk. Er wusste, jetzt sehe ich die Herrlichkeit Gottes, jetzt muss ich sterben. Und er wird dann gereinigt durch diese glühende Kohle. Aber es wird deutlich, dass die Menschen nicht vor dieser Herrlichkeit bestehen können. Und darum hat Gott sich auch nicht in seiner Herrlichkeit den Menschen geoffenbart, sondern meist verdeckt in einer Wolke oder im Feuer. Das sind so im Alten Testament die Bilder für Gottes Herrlichkeit. Und die Bibel spricht dann in diesen Fällen meistens wie von einer personifizierten Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, und damit ist dann diese Wolke oder Feuersäule oder was auch immer gemeint. Zum Beispiel der brennende Dornbusch. Oder danach auf dem Sinai, wo Mose das Gesetz Gottes empfängt. Und er steht da vor Gott. Gott offenbart sich in seiner Herrlichkeit auf dem Berg. Und als er dann schon lange wieder im Lager war, im Tal, strahlte sein Angesicht immer noch diese Herrlichkeit ab, dass er sein Angesicht verdecken musste. Und später, als dann die Stiftshütte fertiggestellt war und eingeweiht wurde, da lesen wir wieder von der Herrlichkeit Gottes. Und da steht 2. Mose 40, 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und genauso geschah es dann, als Salomo den ersten Tempel einweihte. 2. Chronik 7, 1. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Allerdings in der Geschichte Israels, in der Geschichte des Tempels, ist dann Folgendes passiert. Das Volk Israel betete Götzen an und nicht nur das. Das Volk Israel stellte die Altäre der Götzen sogar in den heiligen Tempel Gottes. Durch den Götzendienst des Volkes wurde sogar der heilige Tempel Gottes verunreinigt. Und so musste dann der Prophet Hesekiel davon schreiben, er hat Visionen, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel und ganz Jerusalem wieder verließ. Ja, die Israeliten, die hatten eigentlich ihre Zuversicht darauf, dass der Tempel hier in der Stadt ist und was soll uns passieren? Der Tempel ist hier. Aber Hesekiel hatte eben diese Vision, nein, der Tempel steht vielleicht noch hier, aber die Herrlichkeit Gottes, das worauf es eigentlich ankam, sie hat den Tempel verlassen. Und ganz interessant, danach war für 600 Jahre die Herrlichkeit Gottes in dieser Form abwesend. Es wird nicht mehr von ihr berichtet. 600 Jahre. Gott hatte sich in dieser Zeit nicht mehr in Feuer oder durch eine Wolke oder durch ähnliche Zeichen seinem Volk geoffenbart. Auch die Bundeslade, von der ist dann keine Rede mehr, die wurde vernichtet. Irgendwie, sie ist nicht mehr da, auch im neuen Tempel nicht mehr da. Dort, wo über der Bundeslade die Engel angebracht sind, wo der Deckel der Sühnung ist, dort, wo der Priester die wichtigste Sühnung für das Volk brachte. Aber dann lesen wir im Neuen Testament, im Lukas Kapitel 2, Vers 6 folgendes. Ja, etwa 600 Jahre später. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Nach 600 Jahren offenbart Gott seine Herrlichkeit. Und was passiert? Die Hirten fürchten sich. Und das ist klar, warum. Menschen können vor der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen. Und natürlich fragen sie sich, was wird jetzt kommen? Wird Gott sein Volk richten? Und die Antwort ist nein, denn was sagt der Engel? Lukas Kapitel 2, Vers 10. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Herrlichkeit des Herrn kehrt zurück und mit ihr der Retter aus dem Gericht. Und was ist das Zeichen dieses herrlichen Retters? Vers 12, und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Der herrliche Retter Gottes, sein eigener Sohn, wird ein kleines Baby in einem armseligen Stall. Die Herrlichkeit Gottes kehrt zurück zu den Menschen in Jesus Christus. Ja, Gottes Sohn verlässt seine Herrlichkeit und wird Mensch, um uns die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und wenn Jesus nun verklärt, also verändert, also in Herrlichkeit vor den Jüngern erscheint, dann weist uns das zuerst darauf hin, dass Jesus aus dieser Herrlichkeit kam, bevor er Mensch wurde. Es zeigt uns, wie sehr sich Jesus für uns erniedrigt hat. Und die Verklärung weist uns auch nach vorn. Nicht nur zurück in die Ewigkeit, zurück könnten wir sagen, zu Gottes Herrlichkeit, da wo Christus herkommt, sondern auch nach vorn. Und wo wird das deutlich? Mose und Elia erscheinen und unterreden sich mit Jesus über seinen Ausgang. Und wörtlich steht da über seinen Exodus in Jerusalem. Also was ist damit gemeint? Sie reden mit ihm über seinen Tod am Kreuz, über seine Auferstehung und über seine Himmelfahrt. Ja, wie Jesus letztendlich wieder zurückkehren wird in die Herrlichkeit Gottes. Also die Verklärung Jesu ist ein kurzes Aufblitzen seiner Herrlichkeit, in der er jetzt regiert und in der er irgendwann wiederkommen wird, um diese Welt zu richten. Und in Offenbarung lesen wir dann vom himmlischen Jerusalem Folgendes, Offenbarung 21, 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit des Herrn erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also wir dürfen uns sicher sein, das nächste Mal, wenn wir Christus sehen, sehen wir ihn in Herrlichkeit. Und das ist wichtig, denn viele Leute, wenn sie an Jesus denken, dann denken sie immer noch an einen Erniedrigten, an einen schwachen Menschen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, Jesus ist erhöht. Jesus sitzt seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes. Er regiert in Herrlichkeit. Und so ist dieser außergewöhnliche Bericht in den Evangelien über die Verherrlichung, über die Verklärung Jesu, ja, das ist ein außergewöhnlicher Bericht in dem Evangelium. Aber dort wird uns eigentlich der gewöhnliche Zustand von Jesus beschrieben. Die Verklärung Jesu zeigt uns seine Herrlichkeit. Das war der erste Punkt. Aber sie zeigt uns noch mehr. Die Verklärung Jesu zeigt uns zweitens seine Gnade. Und seine Gnade sehen wir besonders an seiner Erniedrigung. Ja, gerade in der Verklärung, in dieser Herrlichkeit sehen wir, welche Herrlichkeit Jesus eigentlich gebührt. Und dennoch ist er Mensch geworden. Paulus schrieb es etwa so an die Philipper, ich habe hier mal die neue Genfer Übersetzung, Philipper 2, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber nicht nur das. Mose und Elia erscheinen, und interessant, Mose und Elia erscheinen auch in Herrlichkeit, auch verklärt. Ja, sie sind in Gottes Herrlichkeit und sie haben selbst verherrlichte Leiber. Das heißt, sie haben selbst Anteil an dieser Herrlichkeit. Und das ist ein Hinweis darauf, was alle die erwartet, die zu Jesus gehören. Diese Herrlichkeit. Aber die Frage ist natürlich, die jetzt geklärt werden muss, warum erscheinen Mose und Elia? Warum nicht Abraham und David oder Henoch und Noah? Warum Mose und Elia? Nun, Mose und Elia repräsentieren in ihren Personen, können wir sagen, das ganze Alte Testament. Mose steht für das Gesetz und Elia steht für die Propheten. Ja, mit Elia begann das Amt der Propheten. Mose war auch schon ein Prophet, aber mit Elia begann dieses Amt der Propheten. Und deshalb ist es auch so, dass diese beiden besonders viele Wunder taten. Ja, wir finden viele Wunder in der Bibel, aber wenn wir von Wundern lesen, sind die meistens konzentriert in einer gewissen Zeit zu gewissen Persönlichkeiten. Mose als das Gesetz kam, Elia, als das Prophetenamt eingeführt wurde. Und dann geht es mit richtig Wundern erst wieder bei Jesus weiter. Nun, diese beiden Personen hatten aber auch ein außergewöhnliches Ende. Elia fuhr auf einen Feuerwagen in den Himmel und Mose wurde von Gott selbst begraben und die Bibel sagt, keiner wusste, wo sein Grab war. Noch etwas, diese beiden Personen erlebten jedenfalls in einer gewissen Art die Herrlichkeit Gottes. Mose durfte der Herrlichkeit Gottes hinterher schauen und Elia hat aus einer Höhle heraus erleben dürfen, wie Gott an dieser Höhle vorbeiging. Noch mehr, Mose prophezeite dem Volk vor seinem Tod, dass ein Prophet kommen wird wie er. Mose, der das Volk aus der Gefangenschaft Ägyptens führte, und das war der erste Exodus, und darum heißt das zweite Buch Mose auch Exodus, der verhieß den, der das Volk aus der Gefangenschaft der Sünde führen sollte. Und das ist der zweite Exodus. Und diese Mose und Elia unterhalten sich mit Jesus über seinen Exodus. Ja, das ist alles hier schon durch das Wort verbunden. Und auch von Elia wissen wir, von ihm ist verheißen, dass er noch einmal kommen wird, was in Johannes dem Täufer geschehen ist. Und wenn das geschehen wird, bricht das Eschaton, ja, bricht die letzte Zeit an. Die Zeit, in der Gott sich seinem Volk zuwenden wird. Die Zeit, in der der Retter kommen wird. Also wenn wir das zusammenfassen, unser Mose und unser Elia, das sind wichtige, das sind große Personen der Bibel und sie weisen auf Jesus hin. Mit anderen Worten, sie sind große Personen, weil sie so eindrücklich auf Jesus hinweisen. Das, was Mose geboten hat in den Gesetzen, das, was die beiden verheißen haben, wofür sie geeifert haben, das wird Christus erfüllen. Wann und wie? Bei seinem Ausgang, bei seinem Exodus in Jerusalem, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt. Ja, Vers 31, sie erschienen verklärt in Herrlichkeit und reden von seinem Ende, von seinem Exodus, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Und was hat das jetzt aber alles mit der Verklärung, mit der Herrlichkeit zu tun? Die Herrlichkeit Gottes, das war immer etwas, wir haben das schon gehört, vor dem sich die Menschen fürchteten, nicht ohne Grund. Sie konnten nicht vor ihr bestehen, weil sie das Gesetz, das Mose gegeben hat, das Gesetz, für das Elia geeifert hat, nicht halten konnten. Und so lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder 12, Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes ist nicht eine Herrlichkeit voller Grauen, wie die Menschen bisher Gottes Herrlichkeit kannten, sondern, und das ist das Schöne, das Tolle, sie ist eine Herrlichkeit voller Gnade. Und das wird gerade durch die Erscheinung von Mose und Elia deutlich. Christus ist gekommen, um das Gesetz und die Verheißungen zu erfüllen. Er ist nicht gekommen, um Sünder zu vertilgen, sondern um die Sünde zu tilgen. Er ist nicht gekommen, Sünder zu verderben, sondern vom Verderben zu erretten. Die Verklärung Jesu zeigt uns seine Gnade. Johannes schreibt später in seinem Evangelium, Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja, es ist wie dieses Erlebnis der Verklärung Jesu im einen Vers zusammengefasst. Und was machen die Jünger bei diesen außergewöhnlichen Geschehnissen? Bei einem Treffen des verklärten Sohnes Gottes mit Mose und Elia. Nun, sie schlafen. Oder sie haben zumindest ganz schwer mit dem Schlaf zu kämpfen. Vielleicht, ich weiß nicht, weil sie über 1000 Meter hoch mussten. Also die höchsten Berge in der Gegend sind 1800 Meter hoch. Und vielleicht auch, weil diese Erscheinung sie überwältigt hat. Ja, da steht, wörtlich, Petrus aber und die beiden waren oder wurden vom Schlaf beschwert, sie wurden übermannt. Aber dennoch, das, was sie dann sahen, war kein Traum, sondern Lukas fügt hier extra hinzu, dass sie durch den Schlaf hindurchgedrungen sind, dass sie den Schlaf abgeschüttelt haben. Sie wachten völlig auf und sie bekamen dann mit, was geschah. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer bei ihm standen. Und Petrus erkennt sofort, wie außergewöhnlich dieser Moment ist. Und was will Petrus machen? Er will diesen Moment gerne festhalten. Ja, ein Moment voller Herrlichkeit und Gnade. Die Jünger sehen hier ein Stück Himmel. Sie sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. Sie haben Gemeinschaft mit den größten Helden des Alten Testaments. Und nun kommt Petrus mit einem seiner super genialen Einfälle. Also er sagt, Vers 33, und es begab sich, als sie von ihm schieden, also als die Helden gerade wieder gehen wollten, da sprach Petrus zum Meister, so nach dem Motto, Moment, Meister, hier ist gut sein. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Aber Lukas fügt sofort hinzu, aber er wusste nicht, was er redete. Petrus verstand anscheinend die Bedeutung seiner eigenen Worte nicht. Oder sagen wir mal, er hat die Worte Jesu nicht verstanden. Ja? 8 Tage nach diesen Reden, diese Reden von Jesus hat er immer noch nicht verstanden. Petrus wollte diesen Moment der Herrlichkeit festhalten. Dabei hatte ihn Jesus frei herausgesagt, 8 Tage zuvor, dass er gerade, weil er der Messias ist, weil er der Menschensohn ist, weil er der Retter ist, weil er der Sohn Gottes ist, leiden müsste und sogar getötet werden musste. Nun, Petrus bekommt auch für seinen Vorschlag hier kein Gehör. Er hat auch nicht die Chance anzufangen, eine Hütte zu bauen. Sondern etwas ganz anderes passiert. Gott selbst erscheint in einer Wolke. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt, die Verklärung Jesu zeigt uns seine Autorität. Die Verklärung Jesu zeigt uns seine Autorität. Nun warum? Weil Gott selbst aus der Wolke Jesu Stellung und Wort bestätigt. Vers 34, als er aber dies redete, kam eine Wolke, überschattete sie und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkam. Gott hat sich hier nicht als Regenwolke getarnt, sondern diese Wolke war wieder das Symbol der Herrlichkeit Gottes. Und nun erschrecken die Jünger. Ja, sie werden selbst, steht dort, von der Wolke erfasst, sie kommen selbst in diese Wolke der Herrlichkeit hinein. Und die Erscheinung dieser Wolke scheint fast wie die Antwort auf den Vorschlag von Petrus zu sein, nach dem Motto, ihr braucht hier keine Hütten zu bauen, Gott selbst kommt in seiner Herrlichkeit zu euch. Und was sagt Gott? Vers 35, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Was passiert hier? Gott selbst, Gott der Vater, weist auf Jesus. Ja, nicht nur Mose, nicht nur Elia, Gott selbst weist auf Jesus. Und er sagt, er ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Man könnte es noch besser übersetzen, hört stets auf ihn. Und Gott bestätigt, wie einst bei der Taufe am Jordan, da war das schon so ähnlich, aber jetzt noch viel herrlicher. Dieser Jesus von Nazareth, der so armselig und so niedrig, der so verachtet und verspottet unter euch ist, ja, dieser Jesus, der bald im Staub liegen wird, der bald am Kreuz hängen wird, dieser Jesus ist mein geliebter Sohn. Diesen Jesus, den er am Kreuz verlassen muss, weil er nur noch Sünde, nur noch unrein ist und weil Sünde und Unreinheit eben nicht mit der Herrlichkeit Gottes zusammenpasst, dieser Jesus ist Gottes geliebter Sohn. Und darum bekennen wir zum Beispiel in Nicenum, Gott vom Gott, Licht von Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott. Ja, diese Verklärungsgeschichte will uns in dieser Erkenntnis stärken. Jesus Christus, dessen Namen wir tragen, dem wir dienen, dem wir Treue gelobt haben bis in den Tod, um dessen Willen wir das Kreuz auf uns nehmen, auf den wir hoffen, auf den wir vertrauen. Dieser Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und darum kann er uns nicht enttäuschen. Und darum lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Und wer Christus folgt, der ist mit ihm verbunden. Ja, so armselig wir sind. Gottes Sohn ist unser Bruder. Und darum haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit. So armselig die Gemeinde auf Erden ist. Ihr Haupt ist Gottes Sohn. Und darum hat die Gemeinde Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist nicht nur ein Mensch, Jesus ist nicht nur ein Prophet wie Elia und Mose. Nein, er hat die Herrlichkeit Gottes. Er ist Gottes geliebter Sohn. Es gibt keine größere Autorität in dieser Welt. Und darum ermahnt Gott anschließend die Jünger, auf ihn sollt ihr hören. Und Gott, der Vater selbst, bestätigt hier dann nochmal diese Verheißung von Mose. Ja, dass Jesus der verheißene Prophet, der Retter ist. Mose schrieb da 5. Mose 18, Vers 15, einen Prophet wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, auf den sollt ihr hören. Und das sagt jetzt Gott, auf ihn sollt ihr hören. Und das ist unheimlich wichtig. Ja, die Jünger sahen diese Herrlichkeit Jesu. Aber sie verstanden nicht wirklich, was das bedeutet. Ja, Petrus will hier anfangen mit Hütten bauen. Umso wichtiger ist es für sie und auch für uns, auf Jesu Worte zu hören und wirklich zu verstehen, wer Jesus ist. Um wirklich zu verstehen, was sein Erlösungswerk ist, wie sein Erlösungswerk aussieht. Und noch etwas. Auch Mose, also das Gesetz, und Elia, also die Propheten, müssen nun durch Jesus gehört oder durch Jesus gelesen werden. Hört auf ihn, von Gott persönlich gesprochen, das bedeutet, Jesu Worte über alles andere zu stellen. Selbst über das Gesetz und die Propheten des Alten Testaments. Das bedeutet nicht, dass das Alte Testament jetzt ein bisschen weniger Wort Gottes ist als das Neue Testament. Aber es bedeutet, dass Jesu Worte diese alttestamentlichen Worte überragen und auf rechte Weise interpretieren. Und weil das so ist, bleibt am Ende auch nur Jesus, wie die Jünger ihn kannten, zurück. Auf ihn kommt es an. Er hat die Herrlichkeit, er hat die Gnade, er hat göttliche Autorität. Vers 36, und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Dieses Ereignis, das hat die Jünger erstmal beschäftigt. Sie mussten es verarbeiten. Sie mussten erstmal begreifen, was das bedeutet. Und erst nach der Auferstehung Jesu sollten die Jünger dann davon erzählen und schreiben, so wie wir es ja schon gehört haben. Nun, was für ein Erlebnis für Petrus, Johannes und Jakobus. Was für eine eine Erlebnis für sie, was sie wirklich gestärkt hat, geprägt hat. Und ich denke, es gibt viele, die wünschen sich genau so ein Erlebnis. Ja, so eine Stärkung, so ein Zeichen Gottes. War so eine Bestätigung. Und wenn wir vielleicht auch nicht so ein Erlebnis hatten, viele von uns hatten sicherlich in ihrem Christenleben verschiedene Höhepunkte. Ja, Zeiten, in denen wir Gottes Gegenwart, Gottes Gnade besonders gespürt haben. Es war nicht gleich eine Erscheinung von Mose und Elia, aber vielleicht einfach eine gesegnete Freizeit, wie jetzt zum Beispiel die Osterfreizeit. Und was passiert dann bei der Osterfreizeit? So ungefähr so ab der Mitte, beziehungsweise in den letzten Tagen, dann kommen alle und sagen, die Freizeit ist ja schon gleich vorbei. Können wir es dies Jahr nicht länger machen? Das ist ganz normal. Ja, nach dem Motto, können wir nicht ein paar Hütten hier hinbauen und ein bisschen länger hier bleiben? Und vielleicht ist es sogar so, dass wir hauptsächlich damit beschäftigt sind, solche Momente zu suchen. Ja, wir wollen dieses besondere Erlebnis, diese tolle Erfahrung, genau diese Gemeinschaft. Und die Lieder müssen es sein. Und diesen Prediger, den, wenn du den hörst, und diese Konferenz, da hat man das Erlebnis. Nun, wir können an diesem Bericht sehen, dass solche besonderen Momente biblisch sind. Ja, es ist gut, solche Momente zu erleben. Sie stärken unseren Glauben. Aber wir dürfen natürlich nicht unser Herz an solche besonderen Erlebnisse hängen. Diese Erlebnisse, die weisen uns ja auf den hin, der das Größte und das Schönste und das Beste für uns ist, Jesus Christus. Und wo finden wir Jesus Christus? Wo finden wir ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade und in seiner Wahrheit, wie es Johannes schreibt, in seiner Autorität? Wo finden wir uns, wo finden wir ihn zuallererst? Und dazu möchte ich noch einmal ein paar Verse von der Lesung, von der Schriftlesung aus 2. Petrus am Ende der Predigt lesen. Petrus schreibt, also 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Petrus hatte dieses außergewöhnliche Erlebnis. Aber wie schreibt er jetzt weiter? Vers 19. Darüber hinaus, also man könnte fast sagen, was noch besser ist, was wir fest haben. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie festzuhalten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einen dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Haltet euch an diese Botschaft, bis ihr den Herrn in Herrlichkeit sehen werdet. Petrus weist auf das Wort hin. Ich habe Christus in seiner Herrlichkeit gesehen, aber darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten. Und das können wir verallgemeinern auf die ganze Bibel. Wir haben Gottes Wort, Gottes zuverlässiges Wort, in dem wir alles über Jesus, über seine Herrlichkeit, über seine Gnade und Autorität erfahren. Alles, was wir brauchen. Das Wort Gottes, sagt Petrus, ist wie eine Lampe in der Dunkelheit. Mit anderen Worten, nicht an einem besonderen Erlebnis, an einer tollen Erfahrung, sondern an Gottes Wort sollen wir uns festhalten. Ja, lest eure Bibel, heißt es. Dort finden wir Jesus, seine Herrlichkeit. Dort finden wir Gottes geliebten Sohn, auf den wir hören sollen. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.